Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir kommen heute zu einem Abschnitt aus der Offenbarung des Johannes Kapitel 2 von Vers 8 an. Es geht um das Sendschreiben des erhöhten Herrn an die Gemeinde zu Smyrna. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe: Das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich, und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern sind die Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet, und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tode. Wir haben es hier mit einem Text zu tun, der so gar nicht in unsere Situation zu passen scheint. Denn wir genießen doch hier bei uns im Westen seit vielen Jahren eine große Freiheit im Ausüben unseres christlichen Glaubens. Und wir sind auch sehr dankbar dafür, dass wir uns als Gemeinde Jesu versammeln dürfen, ohne dass man uns mit Gewalt daran hindern will. Wir leiden zurzeit keine Verfolgung um unseres Glaubens willen, und es wäre unbiblisch und es wäre total unnüchtern und geistlich überspannt, wenn wir uns danach sehnen würden. Diese Meinung gibt es ja auch im Volke Gottes, dass man den notvollen Zustand in der Gemeinde Jesu vor Augen hat und sagt, was wir brauchen, ist Verfolgung, was wir brauchen, ist Trübsal, damit wir innerlich wieder wach werden und geistlich gesund werden. Aber ich denke, dass diese Anschauung sich nicht deckt mit dem, was die Bibel lehrt. Die Bibel kennt, wir lesen das in der Apostelgeschichte, beides. Eine Zeit des Friedens für die Gemeinde, in der sie sich auferbaut im Glauben und auch wächst, geistlich wächst und auch zahlenmäßig wächst. Und dann auch Zeiten der Verfolgung. Diese Zeiten der Verfolgung wurden und werden nicht herbeigesehnt. Obwohl wir eben wissen, dass Zeiten des Friedens und des Wohlstandes für die christliche Gemeinde große Gefahren in sich bergen. Das zeigt eben auch die Kirchengeschichte. Es hat in der Vergangenheit immer wieder Zeiten schrecklicher Trübsal für die Gemeinde Jesu gegeben, und es gibt sie in unserer Zeit und Welt. Und das nicht zu knapp. Menschen wurden und werden um ihres Glaubens willen bedroht, benachteiligt, eingesperrt, gefoltert und sogar ermordet. Unser Herr Jesus Christus hat seine Jünger darauf hingewiesen, dass wir als Gemeinde Jesu in dieser Welt ein Fremdkörper sind. Aber wir sind es nicht nur, sondern wir werden auch als Fremdkörper von Seiten der Welt empfunden und manchmal eben dementsprechend behandelt und gehasst. Und so sind diejenigen, die in dieser Welt durch ihre Gottesfurcht und durch ihre moralische Kraft, die ihnen der Heilige Geist schenkt, am meisten zum Erhalt guter gesellschaftlicher Ordnungen beigetragen haben, als solche, die eben in dieser Welt doch eine gute Ausstrahlung und Auswirkung haben, sind wir angefeindet worden, werden wir angefeindet und verfolgt. Und die Stellung des römischen Staates in der damaligen Zeit, in den ersten 3 Jahrhunderten nach Christus, zeigt das sehr deutlich, dass man diejenigen als Staatsfeinde angesehen hat, die doch dem Staat am meisten nützlich gewesen sind. In völliger Verblendung und Verkennung der Wirklichkeit hat man versucht, den christlichen Glauben auszurotten. Und so haben wir es hier in Smyrna mit einer Gemeinde zu tun, die durch viel Not und Trübsal gegangen ist. Und wenn wir es wagen, in unserer Zeit und auch heute einen solchen Text auf uns persönlich anzuwenden, dann tun wir das als solche, die wohl zurzeit keine äußere Verfolgung zu erdulden haben, aber doch auch mancherlei Glaubensprüfungen zu durchleiden haben, in denen wir den Trost des Evangeliums und den Beistand des Heiligen Geistes bitter nötig haben. Vielleicht aber auch im Blick auf eine Zeit, in der besondere äußere Trübsal noch auf uns zukommt. Wir wissen nicht genau, was wir im Einzelnen noch erleben werden. Wir wissen nur, dass sich die Zeiten unwahrscheinlich schnell verändern können. Das zeigen die letzten Jahre und Jahrzehnte. Die Verhältnisse können von einem Tag zum anderen anders werden. Heute können wir noch Freiheit genießen und morgen kann es damit vorbei sein. Das kann sehr schnell gehen. Wir sehen hier, wie Gott auf mannigfache Weise seine Gemeinde tröstet und stärkt. Diese Gemeinde in Smyrna empfängt kein Lob und empfängt auch keinen Tadel. Offenbar hat sie das auch nicht nötig. Aber was sie braucht, das ist Trost und Stärkung im Glauben. Und das bekommt sie reichlich. Smyrna, das heutige Izmir in der Türkei, war eine blühende Hafen- und Handelsstadt und soll eine der schönsten Städte des Altertums gewesen sein. Reich an kulturellem Leben. Man bezeichnete sie damals als Zierde, als Krone und Schmuckstück der Provinz Asia. Ein alter Gelehrter meinte, die Stadt sei von solcher Schönheit, wie Sonne und Erde sie der Menschheit sonst nirgends beschert haben. Smyrna besaß eine großartige Bibliothek, eine Musikhalle, eins der größten Theater Kleinasiens. Smyrna erhob insbesondere auch Anspruch darauf, der Geburtsort Homers zu sein, und ein Bild Homers schmückte die Münzen der Stadt. Es gab großartige Bauwerke dort, zahlreiche Tempel zu Ehren von Zeus, Apoll, Nemesis, Aphrodite und Asklepios. Und man kann sich vorstellen, wie stolz die Einwohner Smyrnas auf ihre Stadt gewesen sind. Und in dieser reichen, schönen und angesehenen Stadt gab es nun eine Schar von Menschen, die an Jesus Christus glaubten. Dort also gab es Menschen, die der Heilige Geist durch das Wort Gottes davon überzeugt hatte, dass sie vor Gott verlorene Sünder waren, dass sie unter dem Gericht Gottes standen, unter dem Zorn Gottes. Das ist ja das Werk des Heiligen Geistes, dass er überführt vom Gericht Gottes. Er tut das, indem er das Gesetz Gottes anwendet, indem er den Menschen vor Gottes heiliges Angesicht stellt und ihm klar macht, was Gott eigentlich von ihm fordert. Und Gott fordert von dem Menschen Vollkommenheit in jeder Hinsicht. Eine vollkommene Liebe zu Gott und eine vollkommene Liebe zum Nächsten. Das ist die Forderung des Gesetzes Gottes. Und davon rückt Gott nicht ab, keinen Millimeter. Es ist wichtig, dass der Mensch sich dem stellt, nicht dem ausweicht, indem er vorschnell sagt, das kann ja sowieso kein Mensch erfüllen. Sondern dass er das erkennt, dass der Mensch, der dieses Gesetz Gottes, das Vollkommenheit fordert, dass der Mensch, der dieses Gesetz nicht hält, unter dem Zorn Gottes steht, dass er verloren ist, verflucht ist vom Gesetz. Denn verflucht ist jeder, der nicht bleibt in alledem, was geschrieben steht. Das ist die Forderung des Gesetzes. Und der Heilige Geist benutzt das Gesetz Gottes, um Menschen das deutlich zu machen, um sie in einen inneren geistlichen Zerbruch, in innere geistliche Armut hineinzuführen. dass sie erkennen, wir sind verlorene Sünder unter diesem Anspruch des Gesetzes Gottes. Wir können der Heiligkeit und dem vollkommenen Anspruch Gottes nicht Genüge tun. Wir sind Sünder, unter die Sünde verkauft, versklavt unter die Sünde, suchen von Natur aus immer nur den eigenen Vorteil, nicht die Ehre Gottes, nicht die Verherrlichung Gottes. Wir lieben Gott nicht von Natur aus, im Gegenteil, wir sind seine Feinde. Und diese Menschen dort in Smyrna, einige der Bewohner in Smyrna, wurden so durch den Heiligen Geist, durch das Wort Gottes, vor Gottes heiliges Angesicht gestellt und erkannten ihre Verlorenheit. Und da steht nun der Mensch vor dem verschlossenen Paradies. Pastor Wilhelm Busch hat das einmal schön geschildert, wie der Mensch, der ausgeschlossen ist vom Himmelreich, ausgeschlossen vom Paradies Gottes, nun verzweifelt nach einer Möglichkeit sucht, um wieder Eingang zu finden in dieses Paradies. Aber er findet keine Tür. Nicht eher, bis Gott ihm selbst die Tür zeigt, ihm die Augen öffnet für den, der von sich gesagt hat, ich bin die Tür. Er, der Herr Jesus Christus, in dem, was er am Kreuz für uns getan hat, ist die Tür zum Vaterherzen Gottes. Das ist Evangelium. Hier darf der Sünder kommen, so wie er ist in seiner Verlorenheit und darf Gnade empfangen. Denn Gott macht die Gottlosen gerecht durch den Glauben an Christus. Sie brauchen keine frommen Vorleistungen zu bringen. Sie brauchen nichts zu bringen an guten Werken, sondern sie dürfen kommen, wie sie sind, als Sünder, als verlorene Sünder und Gnade und Barmherzigkeit und Versöhnung mit Gott empfangen. Und so entstand damals in Smyrna Gemeinde Jesu. Da wurde ihnen Christus, der Gekreuzigte, vor Augen gemalt, als die Tür zum Himmelreich, sein kostbares Blut, das er für uns am Kreuz vergossen hat. Und da tat der Herr ihnen, wie wir auch von der Lydia wissen, da tat der Herr ihnen das Herz auf. Sie hatten Acht auf das, was ihnen verkündigt wurde, und sie konnten es glauben und fassen, jawohl, der Herr Jesus Christus ist auch für mich elenden Sünder am Kreuz gestorben und er ist auferstanden von den Toten und in ihm und durch ihn habe ich das ewige Leben. Ist das nicht herrlich, dass es das damals gegeben hat? Mitten unter den Heiden, mitten im finsteren Heidentum lebte nun eine Schar von Menschen, die sich erlöst wusste durch das Blut Jesu, versöhnt mit dem lebendigen Gott, die sagen konnte, aber lieber Vater. Ist das nicht herrlich? Und das gibt's bis in unsere Zeit hinein. Es war eine arme Gemeinde, so lesen wir hier. Du bist arm. Arm aufgrund von Verfolgungsleiden. Und doch war sie gleichzeitig unendlich reich durch den Glauben an Christus. Christus war ihr Reichtum, ihr ganzer Reichtum. Sie war reich an himmlischen Gütern in Christus Jesus, wie wir es auch im Epheserbrief lesen. Ursache ihres Verfolgungsleidens war der Hass, der ihnen von Seiten der Juden entgegengebracht wurde. Die Juden waren in Smyrna sehr zahlreich vertreten und sie waren auch sehr einflussreich. Sie spendeten viel Geld, das dazu verwandt wurde, die Stadt noch mehr zu verschönern. Man war sehr eitel in Smyrna, sehr bedacht auf das Äußere, auf äußere Schönheit. Und gerade aus ihren Reihen, aus den Reihen der Juden, und denen, die am jüdischen Glauben interessiert waren, also gottesfürchtigen Menschen, kamen manche zum Glauben an den Herrn Jesus Christus. Und das erregte natürlich die Eifersucht der Juden, der Judenschaft. Es kam hinzu, dass es zwischen Smyrna und Rom eine sehr, sehr enge Beziehung gab. Und das kam den Juden sehr entgegen. Sie nutzten das aus, um die Christen bei den römischen Behörden verdächtig zu machen, sie dort anzuklagen und die römischen Behörden dazu zu veranlassen, die Christen in Smyrna zu verfolgen. Und offenbar gelang ihnen das. So lesen wir es ja auch hier. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet, das heißt also, damit ihr zum Abfall von Jesus verführt werdet. Und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Solange die Römer die Christen für eine jüdische Sekte hielten, genossen sie eine gewisse Freiheit, einen gewissen Schutz, weil die Juden im Römischen Reich einen Sonderstatus hatten. Die jüdische Religion war gesetzlich erlaubt und die Juden waren vom Kaiserkult befreit, aber eben nur die Juden. Und nun, da sich die Juden von den Christen distanzierten und sie anfingen zu hassen und praktisch zu verfolgen, galten die Christen als Staatsfeinde, weil sie dem Kaiser keine göttliche Verehrung entgegenbrachten. Das Bekenntnis der Christen lautete: Jesus ist Herr. Das war ihr Bekenntnis. Und das stand in krassem Gegensatz zu dem Bekenntnis eines römischen Bürgers oder irgendeines Menschen, der im Römischen Reich zu Hause war. Da ging es nach der Weise: der Kaiser ist der Herr. Und dieses Bekenntnis konnten die Christen nicht ablegen. Ihr Herr war niemand anders als Jesus Christus. Und hinzu kamen mancherlei Verleumdungen, denen sie ausgesetzt waren, unter anderem der Verleumdung der Sittenlosigkeit, aber auch vieles andere wurde ihnen vorgeworfen, was in keinster Weise den Tatsachen entsprach. Diese Juden werden hier also als nicht echte Juden und als Synagoge des Satans bezeichnet. Und die Lästerung, so lesen wir hier, von denen, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern sind die Synagoge des Satans. Und das bedeutet nicht, dass sie nicht von Abraham abstammten, biologisch, sondern es bedeutete, dass sie eine bösartige Gesinnung hatten. Und diese bösartige Gesinnung bekam ja nun ganz besonders der Apostel Paulus immer wieder zu spüren. Auf seinen Evangelisationsreisen, auf seinen Missionsreisen ging er immer wieder zunächst in die Synagoge hinein. Er liebte das Volk Israel. Er liebte seine Stammesgenossen. Er flehte für sie um Rettung und Heil. Und er wusste, ihnen gehört zuerst das Evangelium. Und so ging er in die Synagogen hinein. Und dort kam ihm dann oftmals ein enormer Hass entgegen. Manche bekehrten sich, aber viele verfolgten ihn. Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde zu Thessalonich Folgendes. Wir lesen das in 1. Thessalonicher Kapitel 2 in den Versen 14 folgende. Denn liebe Brüder, ihr seid den Gemeinden Gottes in Judäa nachgefolgt, die in Christus Jesus sind, denn ihr habt dasselbe erlitten von euren Landsleuten, was jene von den Juden erlitten haben. Die haben den Herrn Jesus getötet und die Propheten und haben uns verfolgt und gefallen Gott nicht und sind allen Menschen Feind. Und um das Maß ihrer Sünden alle Wege voll zu machen, wehren sie uns, den Heiden zu predigen zu ihrem Heil. Aber der Zorn Gottes ist schon in vollem Maß über sie gekommen. Ein sehr strenges Urteil aus dem Munde eines Mannes, der sein Volk so liebte, dass er sagen konnte: Ich möchte an ihrer Stelle von Christus getrennt sein. Wenn das für sie Heil bedeuten würde, dann würde ich diesen Weg gehen. Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 2, am Ende in den Versen 28, 29 folgendes. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es inwendig verborgen ist. Und das ist die Beschneidung des Herzens, die im Geist und nicht im Buchstaben geschieht. Das Lob eines solchen ist nicht von Menschen, sondern von Gott. Ein David, ein Abraham und wie sie alle geheißen haben. Und bis in unsere Zeit gibt es solche Juden, die innerlich beschnitten sind, am Herzen beschnitten sind, die Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten, wie wir heute gehört haben aus dem Johannesevangelium. Diese Leute, das sind wahre Juden. Sie stammen nicht nur leiblich, biologisch von Abraham ab, sondern geistlich sind sie Abrahams Kinder. Und das ist das Entscheidende. Die anderen gehören, wenn sie dem Evangelium hartnäckig widerstehen und die Gemeinde Jesu bösartig verfolgen, zur Synagoge des Satans, so heißt es hier. So sagt der Herr Jesus zu der jüdischen Obrigkeit, euer Vater ist der Teufel. So ein harte Worte. Stellen wir uns das einmal vor. Gott ist unser Vater, so sagten sie. Wir haben Abraham zum Vater. Abraham ist unser Stammvater und Jesus sagt zu ihnen, ihr habt den Teufel zum Vater. Er ist ein Lügner und ein Mörder von Anfang an, grundsätzlich, aus Grundsatz, ein Lügner und ein Mörder. Also diese Juden, von denen hier die Rede ist, die der erhöhte Herr als Synagoge des Satans bezeichnet, diese Juden sorgten dafür, dass die Gemeinde in Smyrna im Laufe der Zeit einen sehr, sehr schweren Stand hatte und manche Trübsal erleiden musste. Doch der Herr tröstet sie und er tröstet sie reichlich. In Vers 9 lesen wir, ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es in Wirklichkeit nicht. Das heißt, ich weiß um deine Situation. Ist das nicht ein großer Trost? Ich wurde wieder einmal an die Schwester erinnert, an die Glaubensschwester, die nun schon lange im Himmel ist, schon seit vielen Jahren, und die uns einmal erzählte, wie sie während der Kriegszeit dann mit ihren Kindern, als der Bombenalarm kam, mit ihren Kindern in den Bunker flüchtete und dann nur noch zum Herrn sagte, Herr, du weißt es. Ach Herr, du weißt es. Und dann fand sie dieses selbe Wort später beim Lesen der Bibel im Propheten Jeremia wieder. Das entsprach ihrer Herzensverfassung. Herr, du kennst meine Not, du weißt um diese Bedrängnis, in der wir uns im Augenblick befinden. Ach Herr, du weißt es. Ist das nicht an sich schon ein wunderbarer Trost zu wissen, dass unser Vater im Himmel Bescheid weiß über uns, wie es uns im Augenblick ergeht? Und nicht nur Bescheid weiß, sondern dass dahinter sein liebendes Vaterherz steht, immer fürsorglich, immer voller Treue, immer bereit, uns das zu geben, was wir wirklich und wahrhaft im Augenblick nötig haben, auch wenn er uns schwere Wege führt. Ist das nicht an sich schon ein großer Trost, dass wir in aller Trübsal, in der wir uns auch manchmal befinden, nicht uns selbst überlassen sind? Auch nicht den Händen unserer Widersacher und Feinde und der Mächte der Finsternis ausgeliefert sind, den Mächten der Finsternis, sondern dass wir in Gottes Hand sind, geborgen. Ach Herr, du weißt es. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht. Ein gewaltiger Trost. Und dann sagt dieser Herr, dieser wunderbare Herr, zu dieser Gemeinde, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Und dieses Wort, dieser Zuspruch, fürchte dich nicht, hat umso mehr Gewicht, als er aus dem Munde dessen kommt, der sagen kann, ich bin der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Ich bin der Erste und der Letzte. So stellt der erhöhte Herr sich dieser Gemeinde vor. Das bedeutet doch nichts anderes als, ich bin der souveräne Herr, der alles in seinen Händen hat. Gott selbst, der Herr Jesus Christus, steht am Anfang der Welt und am Ende. Und er ist auch am Ende derselbe, wie von Ewigkeit her. Smyrna, das weiß man aus der Geschichte, eiferte um den ersten Rang unter den Städten der Antike. Doch in Wahrheit, in einem allumfassenden göttlichen Sinn, ist Christus und nur er der Erste in Macht und Herrlichkeit und bleibt es bis in alle Ewigkeit. Er war tot und ist wieder lebendig geworden. Dieses Wort ist ein Anklang an das Schicksal Smyrnas. Smyrna war um das Jahr 1000 vor Christus erbaut worden. Um 600 vor Christus wurde Smyrna durch die Lydier zerstört und um 200 vor Christus wieder aufgebaut. Sie war also tot und wieder lebendig geworden. Das ist der Anklang in dem, was hier der Herr Jesus Christus als der erhöhte Herr sagt, dass er tot war und ist lebendig geworden. Das ist die letzte Wirklichkeit. Unser Herr Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist für unsere Sünden und wieder auferstanden ist von den Toten. Und er sagt zu seinen Jüngern, in der Welt habt ihr Angst, Trübsal, Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Ein Trost auch für uns, wenn der wahre christliche Glaube in unserer Gesellschaft mehr und mehr ins Abseits gerät. Fürchte dich nicht, wir haben keinen Grund, uns zu fürchten. Ein weiterer Trost, die Zeit des Leidens ist begrenzt. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet und ihr werdet im Bedrängnis sein 10 Tage. Wir haben am vergangenen Sonntag darüber gesprochen, dass es auch eine kirchengeschichtliche Auslegung der Sendschreiben gibt. Das heißt also, einzelne Epochen innerhalb der Kirchengeschichte spiegeln in ganz besondere einzelne Gemeinden, an die die Sendschreiben gerichtet sind, wider. In ihrem Charakter. Wir können das nicht 1:1 übertragen, aber es ist schon interessant, sich mit diesen einzelnen kirchengeschichtlichen Epochen zu beschäftigen. Und da ist also die Gemeinde von Smyrna die Gemeinde in der Zeit von 200 nach Christus bis zum Anfang des 4. Jahrhunderts nach Christus. Und in dieser Zeit gab es tatsächlich 10 Verfolgungen von Seiten der Römer. Und so deutet man in dieser kirchengeschichtlichen Auslegung diese 10 Tage auf diese 10 Verfolgungen, die die Gemeinde Jesu in diesem Zeitraum zu erdulden hatte. Nun, selbst wenn wir diese Deutung einmal beiseite lassen, so können wir doch das eine sagen, für die Gemeinde damals, als auch für uns selbst, ist Leid immer begrenzt. Es sind 10 Tage, es sind nicht 11 Tage. Es sind allerdings auch nicht nur 9 Tage, sondern 10 Tage, von Gott bestimmt. Ein von Gott bestimmtes Maß ist der Gemeinde Jesu an Leiden, an Trübsal auferlegt. Darüber hinaus darf der Teufel nicht gehen. Darüber hinaus dürfen auch Menschen die Gemeinde Jesu nicht drangsalieren. Und darüber hinaus darf auch dir und mir kein Leid geschehen. Kein Haar gekrümmt werden. 10 Tage. So lesen wir es auch bei Hiob. Gott hat dem Teufel viel Freiraum gegeben, Hiob Leid und Not zuzufügen. Aber er durfte sein Leben nicht antasten. Bis hierhin und nicht weiter. Das ist es, was auch hier der Gemeinde in Smyrna gesagt wird, auch wenn es unter ihnen dann später Märtyrer gegeben hat. Und doch war das Leiden ein begrenztes Leiden. Auch für dich und für mich ein großer Trost. Und Gott gibt ihr die Verheißung des ewigen Lebens. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Mit Krone ist der Siegeskranz gemeint und dieser Siegeskranz symbolisiert die Herrlichkeit, die Ehre und Herrlichkeit des ewigen Lebens. Das ist damit gemeint. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tode, der hat ewiges Leben, der hat die Krone des ewigen Lebens. Die Verfolger der Gemeinde können wohl, wenn Gott es so will, das irdische Leben misshandeln und töten. Doch sie können nicht das ewige Leben rauben. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tode. Der soll das Gericht Gottes nicht sehen. Der soll die Hölle nicht sehen. der steht nicht mehr unter dem Verdammungsurteil des Gesetzes Gottes. Und darum, angesichts dieser herrlichen Verheißung, zukünftiger Herrlichkeit, ermahnt und ermutigt der erhöhte Herr seine Gemeinde zu Smyrna und auch uns: sei getreu bis in den Tod und überwinde. Sei getreu bis in den Tod und überwinde. Wir zittern ja manchmal, wenn wir an notvolle, an leidvolle Zeiten denken, das, was vielleicht auf uns, auf unsere Familien, auf unsere Kinder auch in Sonderheit noch zukommen wird, da wird uns das Herz bange, da will uns die Angst überfallen. Werden wir durchhalten? Werden wir bei Jesus bleiben? Werden wir überwinden? Werden wir treu bleiben? Nun, Gott selbst will uns die Kraft dazu geben, wenn es soweit ist, nicht vorher. Wir bekommen heute nicht die Kraft für morgen. Heute bekommen wir die Kraft der Gnade Gottes in Christus für heute. Morgen werden wir sie bekommen für den morgigen Tag. Wenn wir einen Fluss überqueren wollen und haben eine Brücke vor uns, dann erleben wir erst dann, dass die Brücke uns trägt, wenn wir den Fuß darauf setzen. Und so ist es auch, wenn wir daran denken, dass wir manchen Abgrund von Leiden und Trübsal in dieser Zeit noch zu überqueren und zu überwinden haben. Dann werden wir erfahren, dass die Brücke der Gnade Gottes in Christus Jesus trägt, in dem Augenblick, wo wir unseren Fuß im Glauben darauf setzen. Wenn es soweit ist, wird der Herr uns ausrüsten mit seiner Kraft. Seine Gnade wird für uns ausreichen. Und dass sie ausreicht, nun kommen wir langsam zum Schluss, dass sie ausreicht, dafür gibt es auch in Smyrna ein herausragendes Beispiel. Da gab es einen Mann namens Polykarp. Das war ein leitender Mann in der Gemeinde Jesu. Und dieser Polykarp starb am 23. Februar im Jahre 155 nach Christus den Märtyrertod. Und jemand berichtet Folgendes darüber: Nicht einmal der Polizeihauptmann wollte, dass Polykarp starb. Auf dem kurzen Weg in die Stadt flehte er den alten Mann an: Was ist schon dabei, Herr ist der Kaiser zu sagen und ein Opfer darzubringen, wenn man dadurch vor dem Tode bewahrt bleibt? Doch Polykarp blieb unerbittlich. Für ihn war nur Jesus Christus der Herr. Das war sein Bekenntnis. Das war das Bekenntnis der Gemeinde Jesu. Als er die Arena betrat, hörte er eine himmlische Stimme sagen: Bleibe standhaft, Polykarp. Der Prokonsul stellte ihn vor die Wahl, den Namen Jesu Christi zu verfluchen und dem Kaiser zu opfern oder aber zu sterben. 86 Jahre habe ich ihm gedient, sagte Polykarp. In diesen Jahren hat er mir nie etwas Böses zugefügt. Wie kann ich den König, der mich gerettet hat, verfluchen? Als der Prokonsul ihm mit dem Verbrennen drohte, erwiderte Polykarp: Du drohst mir mit einem zeitlichen Feuer, das rasch erlischt. Da du das Feuer nicht kennst, das die Gottlosen beim jüngsten Gericht erwartet und sie auf ewig bestraft. Warum zögerst du noch? Tu, was du willst mit mir. Trotz der eindringlichen Reden seiner Verfolger blieb Polykarp unerschütterlich. Aus ihren Werkstätten und aus den Bädern kamen die Menschen mit Reisigbündeln herbei, und die Juden waren es vor allem, die Holz für den Scheiterhaufen herbeischleppten, obwohl Sabbat war und sie den Sabbat schändeten, indem sie Lasten trugen. Als sie Polykarp festbinden wollten, sagte er zu ihnen: Lasst mich, wie ich bin. Der mir Kraft schenkt, das Feuer zu ertragen, wird mir auch beistehen, dass ich auch ohne die Sicherheit, die mir eure Nägel gewähren, unbeweglich in den Flammen ausharre. So banden sie ihn nur ganz locker an den Pfahl und überließen ihn den Flammen. Dazu passt ein Liedvers von Paul Gerhardt: Ich hang und bleib auch hangen an Christo als ein Glied. Wo mein Haupt durch ist gangen, da nimmt er mich auch mit. Er reißet durch den Tod, durch Welt, durch Sünd, durch Not, er reißet durch die Hölle, ich bin stets sein Gesell. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen.